Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Ja, hallo miteinander, willkommen zu Schall und Rauch. Hoi Stefan.
Hey, morgen Manu.
Auf einen sensationellen Start in die neue Woche.
Bei dir kann das nur sensationell werden. Du hast da schon einen krassen, innocent Fruchtsmoothie.
Genau, einen unschuldigen.
Ich spare zum Kaffee.
Ja, ja, den habe ich vorher schon gehabt. Genau. Ja, Stefan, es gibt eigentlich nur eine Frage, die man sich stellen muss, jetzt übers
Wochenende. Ob wir das ganze Ding jetzt gerade live auf Clubhouse übertragen?
Exakt. Es war ja unglaublich gewesen, letzte Woche, was sich da für ein psychologischer Druck aufgebaut hat, um jetzt bei dieser neuen Social Media App Clubhouse mitzumachen.
Es war ein bisschen gewesen, weißt, wie so das schlimme Turnen in der Primarschule, wo gewählt wird für Völkerball oder so.
Ja.
Und man hat irgendwie huren Angst, der Letzte zu sein, der vielleicht eine Einladung bekommt. Weil so irgendwie Bitti-Betti machen, hey, ich glaube, du bist schon auf Clubhouse, kannst du mir nicht auch eine Einladung schicken? Das geht ja irgendwie auch nicht, oder?
Nein. Also vielleicht muss man sagen, für die, die das nicht mitbekommen haben, dass es eine App ist, wo man eben eine Einladung braucht. Das ist eigentlich die Strategie der künstlichen Verknappung, die da gespielt wird. Oder? Man kann nicht einfach dazustossen, sondern man braucht jemanden, der einem einlädt. Und wie du gewusst hast, dass ich im Turnunterricht früher noch oft bei der Letzten
war, genau,
hast du mich dann eingeladen? Ja, genau.
Ja, aber das ist ja, also eigentlich ist es ja lustig, oder, dass man das Ganze künstliche Verknappung nennt. Nachher. Weil eigentlich ist es ja nichts anderes als exponentielles Wachstum.
Ja, ja.
Du kannst immer wieder zwei Leute einladen und die können wieder zwei Leute einladen und die können wieder zwei Leute einladen. Eigentlich müsste es ziemlich schnell so weit sein, dass alle Schweizerinnen und Schweizer eine Clubhouse-Einladung haben.
Genau. Es ist eigentlich von Anfang an auf exponentielle Verbreitung angelegt. Und ich habe es einfach noch spannend gefunden, so als Selbstversuch, gell? Ja. Wie lange halte ich es aus, jetzt einfach mal zu sagen, nein, man muss ja nicht auf jeden Trend aufspringen. Genau. Ich warte jetzt mal, ob sich das bewährt oder so. Und die Antwort ist eigentlich, es sind irgendwie so knapp 48 Stunden gewesen, bis ich dann irgendwann eingebrochen bin und dachte, ja, dann schaue ich den Scheiß halt an, oder?
Hey, mir hat es ja mega viele Leute vorgeschlagen am Anfang. Und ich habe irgendwie, ja, ich bin gerade ein bisschen im Stress gewesen, als ich es installiert habe. Und ich wollte einfach mal schauen, wie das funktioniert.
Ja.
Und habe dann da einfach mal allen Folgen gedrückt. Und das hat echt dazu geführt, dass ich so im Minutentakt nachher die Benachrichtigung bekommen habe von irgendwelchen Gruppen, die jetzt offen sind.
Ja.
Und ich konnte reinschauen. Und als ich dann zu oben am Serien-Schauen war vor dem Fernsehen, blinkt es wieder auf. Und dann heisst es so, Luca, weißt du, Luca, der bei uns arbeitet, hat die Gruppen eröffnet. Und dachte, oh geil, jetzt endlich kann ich mir das mal anschauen. Und wenn ich irgendetwas falsch mache, ist es nicht schlimm, gell? Schalt mich sofort in Luca seine Gruppe ein. Da höre ich seine kleine Tochter irgendetwas schwätzen. Und dann sagt Franzi so, hey, was ist das? Wer schwätzt da? Dann sage ich so, hey Franzi, das ist eben der Next Level Shit, oder? Und Luca muss hure lachen und sagt, ja, shit. Und so, weißt du, weil er mir die Einladung geschickt hat. ich habe gar nicht geschnallt, dass mein Mikro schon an ist.
Shit. Ja, das sind eben,
aber also, Sophie Passmann, finde ich, hat es genial zusammengefasst auf Twitter. Sie hat geschrieben, das Verhältnis von Podcaster zu Clubhouse ist ähnlich wie von Radio zu Podcast. Und ich finde, das hat etwas.
Aha, ja, ja.
Wir stehen irgendwie staunend, leicht fasziniert dort, haben Angst, dass wir es nicht ganz begreifen. Und merke aber irgendwie, shit, ich glaube, das ist wichtig.
Genau, aber so auch so mit einem gewissen Argwohn oder so, so irgendwie, was soll das jetzt genau? Ja, so ganz begriffen habe ich es noch nicht, aber ich befürchte, dass ich nicht langfristig, ich weiß es nicht, aber jetzt privat weiß ich nicht, ob ich so warm wird damit, wie es einfach nach einem unglaublichen Zeitfresser tönt, oder?
Und, Komm, wir machen es so, wenn uns mehr als 10 Leute schreiben, dass sie gerne so eine Clubhouse-Gruppe hätten. Dann machen wir das nächste Montag einmal.
Ja.
Dass wir Clubhouse einfach live dazu laufen. Wir legen einfach das Handy hierher und lassen das laufen. Und dann kann ja vielleicht irgendwie der eine oder andere mitschwätzen. Wir müssen uns noch überlegen, wie wir das genau machen.
Ja, ja, genau. Genau. Also gut, komm, machen wir es so. Mal schauen, wie unsere Hörerinnen drauf sind.
Oder? Also, ich kenne das so aus Bern, dort läuft das irgendwie so, wenn eine neue Bar aufgeht oder ein neues Restaurant, wo irgendwie, ich weiss doch nicht, Insektenburger oder Kung-Fu-Burgers oder irgendwie, weißt du, so ein bisschen etwas hat, was es nicht schon hat gegeben. Dann gibt es einfach so einen Rush auf das Ding.
Ja.
Und zwar irgendwie so 2-3 Monate lang und nachher ist es auch wieder vorbei.
Genau, dann muss jeder muss mal auschecken. Also ich rechne auch damit, dass es, dass jetzt eigentlich Millionen von Clubhouse-Karteileichen produziert werden. Leute, die dann irgendwie sich einloggen und dann irgendwann Notifications abschalten, wie sie nicht im Minutentakt informiert werden und so. Genau.
Weißt du, was ich das Geilste finde? Jetzt haben ja ganz viele Leute haben ja WhatsApp verloren, oder? Mhm. Weil sie sich wirklich Sorgen haben gemacht um ihre Datensicherheit und Privatsphären, oder? Also was ja eigentlich völlig überflüssig ist, weil die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die funktioniert ja wie immer. Aber bei Clubhouse laden sie sich jetzt etwas auf ihr Smartphone, wo dein Mikro kann übernehmen kann.
Ja.
Das ist schon noch recht geil, oder?
Ja, ja.
Und das will jetzt jeder haben, weil das ist ja quasi so, das ist ein Start-up. Also die sind gut, weißt du?
Ja.
Die wollen gar nicht unser Geld oder unsere Aufmerksamkeit, sondern die machen das eigentlich aus echter Nächsten.
Ja, die sind noch nicht böse. Obwohl du eigentlich so sicher kannst sein, wie die Sonne morgen aufgeht, dass Facebook schon in Verhandlungen ist mit denen und Millionenbeträge bietet, um das Logisch Ganze
von Facebook oder Google.
Ja, genau. Ja.
Hey, aber apropos Facebook, ich muss dich gratulieren, du hast ein Wochenende gehabt, ohne selbstverletzendes Verhalten, du hast keine Leute beleidigt, du hast nichts geschrieben zur Politik, keine kritischen, religiösen Themen angesprochen.
Ja, ja, ich habe es irgendwie ruhig genommen, dieses Wochenende, ich habe gefunden.
Dafür hat, ich sage jetzt mal, ehemaliger Kollege von dir, hat für Schlagzeilen gesorgt beim, Achtung, Hugo Stamm. nämlich, wenn die Abkehr vom Glauben die große Befreiung wird, ein ehemaliger Pastor erzählt.
Mm.
Thomas Klepsch war jahrzehntelang ein eifriger Gläubiger einer Freikirche. Heute nennt er sich Atheist.
Ja, ich habe mich einmal mehr nicht so richtig können freuen über den Hugo Stamm. Ich finde es einen spannenden Erfahrungsbericht, muss ich schon sagen. Finde ich interessant, das kommt ja jetzt nicht unbedingt jeden Tag vor, dass ein evangelikal-freikirchlicher Pastor so eine Kehrtwende vollzieht und mit dem dann auch an die Öffentlichkeit geht, sagt, ich bin da Teil, das war in einer Pfingstgemeinde, ich bin Teil von einem pfingstlich-freikirchlichen Glaubenssystem und jetzt habe ich das alles über Bord geworfen. Mhm. Das ist ein gefundenes Fressen für
den Hugo. Irgendwie auch in den USA, weißt, so ein Mega-Worship-Leader, wo das wo das aufgelöst hat quasi und dort dann alles abgebrochen hat.
Mhm.
Gewisse beurteilen ja ernsthafte, gute Theologen wie Rob Bell oder so, auch in die Richtung.
Ja.
Also, was er jetzt natürlich nie von sich würde sagen. Was mich einfach faszinierend hat, ich habe das gelesen, ich bin ja gar nicht gegen das, was der Hugo Stamm dort geschrieben hat. Was mir einfach aufgefallen ist, jetzt ist der Pastor, sagt jetzt quasi, jetzt ist er frei. Oder? Also jetzt hat er irgendwie durchschaut, was mich berührt hat, ist so das offene Eingeständnis, ich habe immer alle Zweifel auf die Seite geschoben, damit ich meinen Glauben nicht gefährde. Oder? Und hey, wenn du mit dem aufhörst, das ist sicher eine riesen Befreiung. Das kaufe ich sofort.
Oder? Ja, voll.
Aber nachher schreibt er, also sagt er, ich glaube in seinem Buch, das er dazu veröffentlicht hat, ich habe erkannt, dass es sich bei der Bibel um eine Sammlung von unglaubwürdigen, gefälschten Berichten, Wahnvorstellungen von Menschen und schlichtweg um religiösen Nonsens handelt.
Mm.
Und weißt du, es ist mir da durch den Kopf. Ich habe gedacht, shit, okay, du hast jetzt zwar aufgehört, ein fundamentalistischer Christ zu sein, aber ein Fundamentalist bist du, glaube ich, geblieben.
Mm-hmm. Ja, voll. Voll, das ist so, genau. Er hat jetzt gewechselt zum, er ist jetzt ein fundamentalistischer Atheist, oder? Und ich habe das auch gespürt beim Lesen. Ich habe das Gefühl, er erzählt das als eine Befreiungsgeschichte, aber die Art und Weise, wie er jetzt über Religion denkt, ist quasi strukturell oder formal eigentlich noch genau die gleiche wie vorher. Also, oder es ist eigentlich auch wieder eine sehr absolute, apodiktische Art, wie er denkt, wo anderen eigentlich ihre Überzeugung und Erfahrung wiederum abspricht.
Voll, ja. Und also was mir auffällt, oder, ist so quasi sein seine Idee von Worten ist die genau gleiche geblieben, oder? Wie er vorher hatte. Mhm. Also, er hat im Prinzip ein Bild von, ich tue es ein bisschen so interpretieren, oder? Aber entweder hat Gott das Meer geteilt und Mose ist mit dem ganzen Volk da durchgelaufen, oder sonst ist das eine Lügengeschichte. Aber ihm fehlt völlig jedes so kulturelle oder geschichtliche Verständnis, um mit antiken Texten umzugehen.
Ja,
so,
ja, ja.
Da ist nichts drin.
Nein, und du hast auch, merkst auch an einem Beispiel, wo er den Hebräerbrief zitiert. Genau. Er hat keine interpretatorische Distanz zum Text. Er hat nicht irgendwie eine Fähigkeit. Es ist eigentlich bemerkenswert, als jemand, der Pastor war und regelmäßig predigt hat und so, dass er die Fähigkeit offenbar nicht hat, zum Text irgendwie kontextualisieren und in einem Zusammenhang lesen und auch mit einer gewissen Distanz. Das muss ja nicht eine unbeteiligte oder einfach nur kritische Distanz sein, aber er hat wie das Gefühl, er hat jetzt einen unmittelbaren Zugang zu diesen Texten und wenn er die Texte so nicht mehr glauben kann, dann muss er das komplette System verwerfen. Und
dann muss man vielleicht sagen, in dem Sinne besser er verwirft, dass er bleibt in dem, oder?
Das ist schon, ja, genau,
wahrscheinlich aber ein bisschen weniger schädlich. Aber was ich schon crazy finde, ist da, und das wird ja quasi wie zu seinem inneren wichtigen Satz, ein Satz, den ein Pastor gesagt hat in einer Predigt, wo ihm ganz wichtig ist, wurde ein halber Christ sei ein ganzer Unsinn. Und das glaubt er ja immer noch. Also da sagt er, jawohl, das ist das Ding, darum habe ich mich entscheiden, entweder A oder B. Mhm. Also entweder ich bleibe fundamentalistischer Christ oder ich werde Atheist. Das ist für mich so etwas, wo wirklich ein Kern von einem religiösen Selbstmissverständnis zum Ausdruck kommt.
Ja, ja. Aber eben, ich finde das Ganze, weißt, als eine partikulare, subjektive Erfahrungsgeschichte bricht, finde ich das eigentlich spannend. Das ist zeugnishaft. Er erzählt eigentlich, dass er an einem Glauben festgehalten hat über Jahre hinweg, wo im Prinzip prädestiniert war zum Zerbrechen, oder?
Yeah.
Und das, was er erlebt hat, er macht mit dem einsichtig, dass er wirklich einen sehr problematischen, auch naiv kindlichen Glauben hatte. Ich finde die Verallgemeinerung, die der Artikel dann ein Stück weit mindestens zwischen den Zielen durchgibt, und das ist typisch auch jetzt für den Hugo Stamm, dass er das dann so verarbeitet. Es wird ja mindestens suggeriert, das ist die Art und Weise, wie man in Freikirchen glaubt. Und eigentlich ist jedem so eine Befreiungsgeschichte zu wünschen. Und das finde ich, ich finde das in dem Sinn finde ich das nicht fair, weil ich kenne eigentlich keine Freikirchen, wo das eins zu eins so würde vertreten, wie er das erlebt.
Ja gut, ich muss jetzt gleich sagen, Manu, ohne jetzt über Details zu streiten dort, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich als Teenie einmal von einem Kollegen bin mitgenommen worden in einen charismatisch freikirchlichen Gottesdienst. Und dort war wirklich der Selbstanspruch von dieser Gemeinde gewesen, wir werden jetzt hier an diesem Ort Apostelgeschichte wieder erleben. Und zwar eins zu eins. Und für das sind wir hier.
Ja, ja.
Die Schlangen, die uns beißen, werden uns nichts machen. Und wir werden Wunder sehen. Und es werden Tote auferstehen, etc.
Also, ja, ja, ja.
Es gibt das schon.
Also, ich will nicht abstreiten, das, was er beschreibt, das gibt es alles, weißt du?
Okay.
Und er ist sicher nicht ein Einzelfall. Aber es ist, wegen dem ist es auch nicht repräsentativ für alles, was Freikirche heisst.
Ja, genau. Also,
und das Framing, weißt, mit diesen Aussteigerberichten. Ich bin einfach ein bisschen allergisch auf das, weil ich das selber erlebt habe. Das hat man beim ICF auch gemacht. Es hat SRF-Dokumentationen gegeben, wo dann ein ICF-Aussteiger, oder schon das Wording ist so wie so, das ist einer, der den Ausstieg geschafft hat. Oder das ist wie so einer, der von Heroin frei wurde. Ein Aussteiger. Und dann wird der gezeigt, von hier im Schatten, weißt, man sieht nur die Schatten, die Stimme ist verzerrt, oder? Also egal, was der sagt, es ist ganz klar, es handelt sich da um eine mafiöse Institution, wo quasi der würde verfolgen, da wäre Briefbombe, wäre am nächsten Tag im Briefkasten, wenn man den nicht würde anonymisieren und so. Du hast mit dem ganzen Wording und Framing hast du schon so eine massive Botschaft gesendet. Das finde ich schwierig, oder?
Also, eben, vielleicht können wir ja etwas Produktives daraus machen.
Ja.
Vor irgendwie einer Woche oder zwei, ich bin nicht mehr ganz sicher, hat Hugo Stamm etwas geschrieben über so Impfskeptiker etc.
Ah ja, genau.
Das war vor zwei Wochen. Und ich finde, dort ist so eine ähnliche Haltung vorgekommen. Mhm. Also so etwas, was ich eben würde als Fundamentalismus bezeichnen. Ja. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass man sich mal überlegt, was sind denn eigentlich so Kennzeichen für Fundamentalismus? Jetzt gar nicht nur im Christentum oder im Islam oder so, sondern vielleicht wirklich als Grundhaltungen, als Lebenshaltungen.
Ja, genau. Wie das finde ich wichtig, dass man nicht immer bei Fundamentalismus nur an bestimmte religiöse Gruppierungen denkt, sondern irgendwie schnallt. Letztlich ist es nicht, was geglaubt wird im Fundamentalismus, sondern wie das geglaubt wird, ja, auf welche Art, dass man Ansprüche festhält und so, oder? Ja, also ich würde sagen, ein Kennzeichen ist sicher so die Überzeugung, dass man den Schlüssel zur Wirklichkeit gefunden hat. So, dass man wie herausgefunden hat, wie man die Welt sollte verstehen und deuten und das ziemlich exklusiv festhalten, oder?
Ja. Also, und zwar auch gegen jedes Experiment, gegen alle Fakten dabei bleibt, oder? Also, weißt du, es wäre ja irgendwie noch eins zu sagen, ich habe jetzt hier etwas, das ich als Hypothese durchspiele, durch mein ganzes Leben. Aber es ist natürlich dann etwas anderes, irgendwie wie zu sagen, nein, ich habe diese Perspektive, das ist die einzige wahre Perspektive. Was nicht in die Perspektive passt, ist irgendwie Anfechtung oder ist irgendeine Verschwörung. Oder, also weißt,
ja, stimmt.
Man kann das ja überall nehmen, oder? Man könnte ja jetzt zu einem Impfskeptiker sagen, schau mal, es verdient jetzt gerade gar niemand so wahnsinnig viel an dieser Impfung, weißt du, wie der wirtschaftliche Schaden ist. Und Bill Gates ist nicht durch das reicher geworden, sondern eher durch das, dass die Notenbanken Geld eingeschossen haben wieder und die Aktienmärkte florieren und so. Und dann würde er einfach sagen, ja gut, aber das ist ja alles eigentlich ein riesen Plan gewesen. Das ist ja alles ein riesen Plan gewesen. Und da gehört ja nicht nur er dazu, sondern schau doch mal, wer denn bei den Weltbanken oder, weißt du, das quasi alles Kontrafaktische. Das quasi alles, was gegen deine Intuition ist, gegen deine Perspektiven ist, einfach integrierst,
ja,
und so abstempelst, dass es keine Bedeutung hat.
Ja, das stimmt. Das ist eine wichtige Präzisierung, weil letztlich haben wir natürlich alle unseren Zugriff auf die Welt oder unsere unsere Perspektive auf die Wirklichkeit irgendwie zusammenbasteln. Wir haben alle wir können uns ja nicht wehren dagegen, in einer bestimmten Art, mit einem bestimmten Blick auf die Welt zu schauen. Aber es ist dann mehr die Art und Weise, wie du, ich sage einmal so, die Kritik-Immunisierung, die, ja, finde ich typisch fundamentalistisch.
Ah, okay, oder? Das wäre jetzt aber schon ein zweiter guter Punkt, finde ich.
Ja.
Also das erste wäre ja quasi so, wie man hat einen absoluten Maßstab oder eine absolute Perspektive.
Ja.
Und alles, was nicht dort reinpasst, stimmt nicht.
Ja.
Und dann kommt vielleicht das Zweite, wäre so die Selbstimmunisierung gegen, ja, alle Kritik.
Oder? Wie eine Folge von dem. Egal was irgendwie vorgebracht wird.
Du, also quasi so im Marxismus, oder? Wenn du es nicht siehst, hast du einfach das falsche Klassenbewusstsein.
Ja.
Mit der Psychoanalyse, wenn du es nicht verstehst, dann bist du halt dir selber noch dunkel geblieben.
Ja.
Und so kann man das natürlich eben auch mit solchen Fundamentalismen machen. Ja,
ja, genau. Und das finde, also das finde ich eigentlich, sage jetzt mal, auf der Erscheinungsebene finde ich das eines von der greifbarsten Kriterien, dass du auch im Gespräch mit Leuten, dass du irgendwie, dass du drauf, also das würde ich jetzt auch selbstkritisch sagen, weißt, wie reagiere ich auf kritische Rückfragen oder auf Leute, die einen komplett anderen Zugang haben, wenn man jetzt grundsätzlich das Zeug einfach abschießt und andere Perspektiven einfach schon nicht mal bereit ist, irgendwie zu prüfen oder so, dann ist die Gefahr groß, dass man sich einfach eingegelt hat und letztlich gar nicht mehr, du kommst dann gar nicht mehr raus. Ah, und das wäre vielleicht ein dritter Punkt. Es hat doch immer auch mit Vergemeinschaftung zu tun, Fundamentalismus. Okay. Yeah. Es ist doch immer, wie auch ein Kennzeichen, vielleicht auch jetzt gerade von unserer fragmentierten Gesellschaft, wo so in so Submilieus und Subkulturen zerfällt, dass eigentlich ein Fundamentalismus braucht immer ein bisschen, finde ich, braucht eine Community, oder?
Ja, magst du dich noch erinnern, die Bibel, das Tagebuch der Menschheit, Karel van Schaik. Super Betrachtungsweise für das kann, finde ich. Der hat nämlich gesagt, Fundamentalismus funktioniert darum so toll, weil sie hohe Einstiegshürden haben in die Community. Also er hat es mit einem Beispiel nachher, wo er bei uns ist vorbeikommen zum Gespräch erzählt, hat er gesagt, oder warum kein Sex vor der Ehe? Macht ja eigentlich zuerst mal keinen Sinn. Du kannst nicht sagen, es ist ein Kernanliegen von biblischen Texten oder irgendwie so, dass man das unbedingt so muss sehen. Mhm. Aber es ist etwas, was die in einer Gesellschaft seit den 70er Jahren komplett unterscheidet vom Rest. Mhm. Und durch das schaffst du quasi eine Identität für eine Gruppe über solche Marker, die für die Einzelnen zum Teil schmerzhaft, schwierig, mühsam sind, damit die eine Verbundenheit haben und dabei bleiben.
Ja,
kann ich mir super vorstellen, jetzt bei erwachsenen Menschen, die ihre Kinder nicht impfen wollen, oder? Dass du dann irgendwann den Austausch suchst, weil du bist ja nicht der einzige Irrsinn, oder?
Ja.
Und du musst mal zuerst noch einen Kinderarzt finden, der dich überhaupt noch nimmt, oder?
Ja, und genau, aber du hast ja dann auch den Effekt, dass du dich dann irgendwie zusammenfindest, entweder online jetzt, das ist ja sehr, sehr stark, sind ja so Vergemeinschaftungen auch irgendwie in digitalen Raum übergewandert, dass man so digitale Communities bildet und so, oder dann in real life oder analog, aber dass du dich wie zusammenfindest mit Leuten, die das Mindset teilen und wo dann das auch zu einer gewissen Selbstverständlichkeit überkommt. Ja. Und also das finde ich wieder, ich finde das auch spannend, immer als Kriterium oder als Kriterium zur Selbstprüfung oder Selbstkritik, weißt, weil wir leben ja alle nicht einfach als Weltbürger, sondern immer als Teil von einer bestimmten Gesellschaftsschicht, von bestimmten Milieus, wo immer Tendenz haben, ihre eigenen Selbstverständlichkeiten zu entwickeln, wo man nicht mehr hinterfragt. Oder? Und von dem her finde ich das ein interessantes Kriterium. Ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr unterschiedlich hohe Schwellen, weißt du, wie du es jetzt genannt hast, oder Einstiegs- oder Ausstiegshürden, je nach Community und Subkultur, oder?
Ja, ich glaube, etwas, was schon auch noch dazu gehört, zu den fundamentalistischen Haltungen, die man in der Welt rein kann, ist, dass es meistens einhergeht so mit einem missionarischen Trieb. Also es reicht nachher nicht, dass du dein Glück findest da drin und in deiner Wahrheit lebst, sondern du willst irgendwie auch noch den Rest der Welt überzeugen. Egal, ob es jetzt darum geht, dass du glaubst, dass Kohlenhydrate böse sind oder ob du glaubst, dass Impfungen uns werden töten oder dass in der Zahnpasta Sachen drin sind, die der Regierung helfen, uns Ding. Oder dass man irgendwie eine Freundschaft mit Jesus muss haben. Es führt irgendwie zu etwas, wo sich so in Mission ausdrückt.
Ja, also das glaube ich auch. Auch wenn ich jetzt dort auch würde sagen, ich finde das Problematische nicht in dem Sinn der missionarische Drive an sich, weil ich glaube, alle starken Wahrheitsbehauptungen oder jeder Wahrheitsanspruch, wo es einigermaßen um etwas geht, hat auch irgendwo eine missionarische Dimension. Das hast du auch in einem liberal-intellektuellen Milieu, hast du ja ein Bedürfnis, es ist ja, oder beim Journalismus, wo einem bestimmten politischen Spektrum zugehört, hast du das Bedürfnis, um irgendwie deine Welterklärung mitzuteilen. Ich glaube, es ist dann wieder die Art, wie du das vertrittst, oder die Art, wie der missionarische Impuls sich ausdrückt, wenn du willst, Leute in Gespräche verwickeln oder wenn du willst, Leute irgendwie zu einer Horizonterweiterung anleiten oder wie auch immer, dann ist es für mich etwas anderes, als wenn du eben mit diesen apodiktischen Mitteln einfach willst, Jünger von deiner Anschauung machen. Und ich habe das schon erlebt jetzt in einem ganz nicht religiösen Bereich mit Leuten in meinem Umfeld, wo zum Beispiel so irgendwie so eine Nahrungsmittel-Ergänzungs-Community, da gibt's jetzt unzählige auf den sozialen Medien und so, und die haben zum Teil eine unglaubliche, wie sagt man dem, einen unglaublichen Drive, das ist wirklich vergleichbar, und du kannst das sicher, kannst es beschreiben mit religiösen Kategorien, Leute, die dann sagen, das Pulver jeden Morgen in den Drink und so, das hat mein Leben gerettet, und die haben richtige Gatherings, wo sie dann mit lauter Musik und Erfolgsgeschichten, wo dann sagen, und jetzt kommt Landesvertreter von Deutschland und von der Schweiz und dann sagen sie, wie viel sie verkauft haben und wie viele Leute sich jetzt besser fühlen und wir machen die Welt zu einem besseren Platz und so. Und der ganze, sag jetzt mal, das ganze Pathos, wo sich verbindet mit dem, auch bei den Leuten, die dann das auf Facebook posten, jeden Morgen um 5:30 ihren Smoothie fotografieren und sagen, jetzt gehe ich eine Stunde rennen und so, join the movement, Hashtag join the movement, so. Das sind im Prinzip auch Communities mit ganz stark, zum Teil mit ganz stark fundamentalistischen Tendenzen, oder? Also, und da könntest du jetzt sicher auch Aussteigerbericht finden. Weißt du, von einem, der sagt, ich bin dort dabei gewesen und ich habe irgendwie aber gleich Lust gehabt.
Das würde so geil tun, oder? So der Ausstiegsbericht aus der Nahrungsmittel-Ergänzungs-Community.
Ja, wenn du mal willst, einen Burger essen und eine Flasche Weiss auf, ohne schlechtes Gewissen.
Hast du eigentlich bei Starbucks auch schon so etwas erlebt? Weil du machst wahnsinnig viele Posts, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Ist da schon etwas gekommen?
Ja, ich bin ja auf Entzug sozusagen. Ich bin ja jetzt, haben mir ja auf den Geburtstag einen Milchschäumer gekauft, einen Starbucks-Kapsel.
Den brauchst du von nie, aber du getreibst
doch, jetzt einen ein
Starbucks.
Nein, ich brauche ihn schon. Ich brauche ihn schon und ich bin eigentlich praktisch nur noch bei Starbucks, um die Gucci einlösen, die ich vom letzten Jahr noch habe. Also ich glaube, ich habe den Ausstieg geschafft.
Ja,
so.
Ja,
so.
Ja.
Also ganz selten werde ich schwach, wenn es ein schwieriger Tag ist und ich finde, ich muss mir jetzt noch etwas Gutes tun. Dann kann es schon vorkommen.
Das
ja.
ist so rührend, dass das bei dir dann einfach ein Kaffee ist. Das finde ich wieder toll, Mann. Aber komm, wir probieren noch mal schnell den Bogen zu schließen. Das eine ist, wir haben gesagt, eine feste, festgefahrene Perspektive, einen absoluten Massstab, oder?
Ja, so ein Weltzugriff. Ja.
Genau. Dann das Letzte jetzt gerade war so ein missionarischer Drive.
Ja.
Dann, was haben wir noch gehabt?
Kritik-Immunisierung.
Genau,
ja.
Die Selbstimmunisierung gegen Kritik.
Ja.
Ist das gewesen?
Ich glaube, das fasst eben vieles zusammen, ja, was das ausmacht.
Ja.
Und das könntest du jetzt eben, das könntest du an unterschiedlichsten Orten, auch im politischen Spektrum Sicher. Oder an unterschiedlichen Orten, könntest die Denke festmachen, oder?
Mhm.
Vielleicht auch so, das ist vielleicht im ersten Punkt drin, wo du ja eingebracht hast, so ein Bedürfnis, auch dann wirklich gegnerische Positionen wirklich schlecht zu reden. Und also
das hat aber wirklich etwas. So das Diffamierende.
Ja.
Das haben wir, glaube ich, noch nicht drin.
Ja.
Ja.
Wie das merkst du jetzt, also finde ich, spürst du dem Artikel auch ab, wie er dann, eben die Bibel ist religiöse Nonsens und Wahnvorstellung. Also jeder, der das glaubt, ist eigentlich dumm, blöd, dumm, vielleicht sogar bös, oder? Das findest du auch an ganz anderen Orten. Also wenn du, das sind wie Leute, die das, also auch so in dem neuen Atheismus, so à la Richard Dawkins und so, findest du das ja auch ganz oft, dass dann quasi dass so Pauschalurteile kommen, jeder, der religiöse Überzeugungen hegt, hat eigentlich einen psychischen Knacks, oder?
Okay, also das vierte wäre so diffamierende Haltung gegenüber den Andersdenkenden.
Ja.
Mir ist jetzt noch gerade etwas 15 in den Sinn gekommen, was ich wirklich typisch finde. Du hast immer Bekehrungsgeschichten, die ganz zentral sind.
Ah ja, 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 das
und
ist cool.
Es war völlig egal, was es ist. Also, magst du dich noch erinnern, der Hugo Stamm hat selber mal über seinen Weg quasi dorthin, wo er jetzt ist, geschrieben.
Ja.
Und es ist doch so gewesen, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie, er hat Gamü gelesen mit 16 und hat plötzlich gemerkt, boah, die Welt ist ganz anders und ich muss alles hinterfragen. Weißt du, so,
ja, ja, ja.
Es gibt
ja, ja.
immer das Moment, wo jemand festmachen kann, wo er sagen kann, dort ist nachher alles anders gegangen. Also auch bei diesen Diätfanatikern,
ja, voll.
Oder?
Also voll.
So, und dann wollte ich die Sprossenwand aufklettern und dann ist die Sprossenwand eingestürzt und mein Kind hat gerannt. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich wirklich 140 Kilo verlieren und dann hat Keto mich gerettet.
Weißt du, ja, 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 genau. Und dann habe ich eine Freeletics-App runtergeladen,
ja, genau,
und alles
genau.
ist besser geworden. Oder? Ja, ja, voll. Sehr cool. Sehr cool. So Bekehrungsgeschichte, Bekehrungsmoment, oder?
Also weißt du, dass das eben nicht einfach irgendwie ein Prozess ist, wo man darüber redet,
ja.
sondern dass es so wie ein Moment gibt.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, sehr geil. Darum ist es dann, in dem Sinn, ist es natürlich berechtigt, dann von Aussteiger zu reden, oder? Von Leuten, die quasi dann eine Entkehrung, eine Dekonversion mitmachen, oder? Ja, ja, das ist noch spannend. Also, vielleicht nur als Nachgedanke, es gibt ja eine ganz breite Bewegung auch in den USA. Du hast vorher genannt ein paar Beispiele von Leuten, die aus dem ganz hochreligiösen Milieu komplett ausgestiegen sind. Mm. Und dann eben, also zum Beispiel der Sohn von Tony Campolo, einer von den bekanntesten Evangelikalen, aber ein grossartiger Typ in den USA, wo dann irgendwie sich zum Atheismus bekennt. Und so, es gibt so Radikalgeschichten. Aber es gibt auch die Bewegung vom Post-Evangelikalismus, die auch jetzt im deutschsprachigen Raum ja, ein Rechtsmomentum aufnimmt. Und das sind alles so Geschichten von, wie von dem Pastor in dem ersten Teil, wo sagt, hey, mir ist es alles zu eng geworden. Irgendwie habe ich gefunden, dass das befreie mich ja gar nicht. Ich bin unter Druck, ich bin gar nicht mich selber. Aber das sind eben nicht Leute, die dann kippen, und quasi mit den gleichen fundamentalistischen Vorzeichen den Atheismus vertreten. Es sind oft Leute, die sagen, hey, das Leben hat viel mehr Grautöne, der Glaube, Religion hat viel mehr Grautöne, wo dann wie auf ein anderes Level, auf ein anderes Reflexionslevel kommen, oder? Mhm. Und das sind ja auch oft Leute, wo bei uns jetzt beim RefLab andocken und sagen, hey, ich möchte irgendwie zu einem mündigen, sag jetzt mal, intellektuell redlichen, zweifelsfreundlichen Glauben finden. Irgendwie. Ja. Und das gibt es recht viel.
Dort immer, wenn das jemandem gelingt, jetzt egal, ob es um Glauben geht oder eine politische Haltung oder auch sonst etwas, wenn das denen gelingt, das Ganze so loszulassen, dass es nicht so ein Abstoßen ist, weißt, wo dann noch den ganzen Schmerz anmerkst. Oder so.
Genau.
Ich habe zum Beispiel herrlich gefunden, Evelyn hat einen Blog geschrieben, letzte Woche ist das, glaube ich, gesehen, die fünf Sachen, die sie toll hat gefunden hat, der Evangelikalen.
Ja, genau.
Das ist jetzt mein Titel. Ich glaube, sie hat es ein bisschen anders
schöner
formuliert. Aber ich finde das irgendwie noch gut, so irgendwann dann in einer Rückschau, vielleicht muss man sich am Anfang abstoßen.
Genau,
muss,
ja.
Aber wenn man nachher aus einer Rückschau mal wieder irgendwie kann sagen, okay, aber das nehme ich als gutes mit davon.
Ja, also finde ich auch, ich habe ja eine Blog-Serie sogar geplant zu irgendwie ein paar Punkten, wofür ich die Evangelikalen liebe. Und ich finde es, also der Fairness halber finde ich es wichtig, um das festzuhalten, aber auch so irgendwo, es ist ein Zeichen von einer reifen Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, wenn man nicht so von einer verbitterten Abgrenzung lebt, oder? Und du hast es natürlich dann bei gewissen Atheisten auch, oder? Nicht umsonst sagt man ja, dass zum Beispiel ein Katholik, der eine Kirche hinter sich lässt und zum Atheismus sich bekehrt, wird immer ein katholischer Atheist bleiben. Oder? Also der Gott, den er nicht daran glaubt, ist der katholische Gott. Oder? Und das hat dann oft auch so ein bisschen eine verbitterte oder eben dann auch wieder eine missionarische Komponente drinnen. Oder?
Ja, und Das, was ich nachher anziehend finde, sind Menschen, die quasi jenseits von dieser Abrechnung, von diesem Frust stehen und von dort ausreden.
Ja, genau. Ja, genau.
Hey, und das wünsche ich natürlich am Hugo Stamm von Herzen. Und jetzt könnte ich gerade abmoderieren. Komm, das machen wir.
Ja, machen
wir. Und mach. Euch sowieso, wahrscheinlich brauchen die das gar nicht. Nein. Uns nimmt der Wunder, wie ihr das erlebt mit Fundamentalismus, mit Ideen, die so festgefahren sind, dass kein Blatt Papier und keine Fakten mehr dazwischen passen. Habt ihr irgendwie das Gefühl, das hat zugenommen in der letzten Zeit? Oder sind wir einfach ein bisschen dünnhütiger und sensibler geworden auf das Thema? Was denkt ihr darüber? Schickt uns das doch an manuel.schmid@reflab.ch oder an stefan.jüte@reflab.ch oder an contact@reflab.ch. Wir lesen es überall und am allereinfachsten wäre es, wenn ihr uns das auf Instagram, Facebook oder Twitter schickt. Dort sehen wir es immer am schnellsten. Sehr gut. Habt eine gute Woche, gebt euch Sorge. Bis bald wieder.
Bis nächste Woche. Ciao zusammen. RefLab.